Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Schaukämpfe statt echter Maßnahmen? Wieso sich die Polizei mit der organisierten Kriminalität so schwer tut? Ein Feature von Peter Podjaworsek.
Auf einmal 30, 40 Beamte waren drin.
Der im Libanon geborene Imad wollte nur einen Tee im Café eines Wettbüros in Berlin-Neukölln trinken, als die Polizei reinstürmt.
Sie haben erst uns drinnen gesperrt und dann sie haben uns einer nach dem anderen auf die Toiletten mitgeführt oder begleitet und dann wir mussten uns nackt machen. Und dann sie haben uns durchgesucht, einer nach dem anderen.
Razzia gegen kriminelle Clans. Rund ein Dutzend Gäste befindet sich im Raum.
Ich bin fassungslos. Bis jetzt, wenn ich darüber rede, ich bin betroffen.
Gefunden wird bei der Durchsuchung nichts.
Und dann sollte man eigentlich eine Entschuldigung hören, mindestens. Ey Leute, es tut uns leid, wir hatten Verdacht, aber es gab nichts. Nichts. Fühlt scheiße an, weil ich habe hier Master studiert. Ich arbeite vernünftig, ich bezahle Steuern, ich habe sogar den deutschen Pass, ich habe eine Tochter hier und dann, ich sitze auf gleiche Ebene wie die Kriminelle.
Nicht nur in Neukölln ist die Stimmung bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund am Brodeln, seit Polizei und Strafverfolgungsbehörden gegen die sogenannte Clan-Kriminalität vorgehen. Fast 400 Einsätze hat die Berliner Polizei im letzten Jahr dagegen geführt. In Nordrhein-Westfalen waren es knapp 900. Bei manchen Einsätzen waren mehrere hundert Beamte beteiligt. Ganze Straßenzüge wurden abgesperrt, um Shisha-Bars, Wettbüros und andere Läden zu durchsuchen.
Schönen Abend, Leute. Schön, dass ihr hier seid. Ich bin Mohammed und mit einigen Freunden haben wir das heute organisiert. Ich komme aus Neukölln, ich habe quasi hier um die Ecke mein Abitur gemacht.
Vor einem Kino in Berlin-Neukölln haben sich rund 50 Menschen versammelt, um zu protestieren. Drinnen wird eine Dokumentation gezeigt über den Kampf gegen Drogen- und Clankriminalität. Draußen beschweren sich die Demonstranten, vor allem Menschen mit arabischem, türkischem oder kurdischem Hintergrund, gegen das ihrer Ansicht nach unverhältnismäßige und stigmatisierende Vorgehen der Behörden.
Wir verweigern uns gegen dieses Bild von Neukölln und wir verweigern uns gegen diese Politik, gegen diese Razzien gegen arabischstämmige Mitbürger, Gewerbetreibende, Menschen, die hier leben. Bei diesen Razzien werden in der Regel Bagatellen geahndet. Es geht um eine Abzugshaube, die nicht richtig installiert ist oder unverzollten Shisha-Tabak. Aber es wird medial groß aufgerissen. Schluss mit der Pauschalisierung und Stigmatisierung arabischstämmiger Neuköllner und Neuköllnerinnen. Wir leben hier, wir sind hier und wir bleiben hier.
Der Kampf gegen Clankriminalität ist eine Gratwanderung. Der Staat soll und muss Rechtsverstöße und Straftaten verfolgen und ahnden. Und viele Bürger begrüßen, dass den Clans mit ihrem häufig provokanten, zum Teil aggressiven Auftreten endlich Paroli geboten wird. Doch dass das massive Vorgehen der Polizei der beste Weg ist, um Kriminalität, gar organisierte Kriminalität zu bekämpfen, bezweifeln manche.
Zu mir kommen ganz bürgerliche Leute mit einem arabisch klingenden Namen und sagen, was sollen wir tun?
Hannes Honecker ist stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung Berliner Strafverteidiger. Honecker beobachtet in der Gesellschaft und in der Justiz ein wachsendes Bedürfnis nach härteren Strafen und Nulltoleranz. Aber auch eine zunehmende Ethnisierung von Kriminalität. Neu ist dieses Phänomen sicher nicht. Es gab Zeiten, in denen polnische Diebe die Gemüter erregten, kurdische Drogendealer, die Russenmafia. Jetzt ist es vor allem die arabische Clan-Kriminalität.
Natürlich muss man sich darüber Gedanken machen, wie man jemanden bestraft, der die Grenzen anderer nicht respektiert. Das ist keine Frage, das muss man. Ob die Taten allerdings von Familien begangen werden, wie der Begriff suggeriert, das bezweifle ich. Er ist einer, der eine ethnische Gruppe in Sippenhaft nimmt. Er ist für die Kriminalitätsbekämpfung nicht erforderlich. Ich halte diesen Begriff für AfD-Speech.
Berlins Innensenator Andreas Geisel hält solche Kritik für nicht zutreffend. Er ist davon überzeugt, dass der Staat die Zustände viel zu lange toleriert hat. Und dass das provokante Auftreten von Personen aus dem Clan-Milieu das Vertrauen in den Rechtsstaat aushöhlt.
Wenn ich mein Parkticket bezahlen muss, wenn ich falsch geparkt habe, der Dealer an der Ecke aber ungestraft handeln darf, dann sehen die Menschen, dass der Rechtsstaat seine Regeln nicht durchsetzt. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Und deswegen dämmen wir das ein. Nicht alles ist sofort organisierte Kriminalität. Wir gehen vor allem auch niedrigschwellig gegen Regelverletzungen vor, Parken in der zweiten Reihe, verdorbener Orangensaft in Shisha-Bars oder wenn die Kinder die Schule schwänzen. Also zu glauben, wir könnten ein weltoffenes Land sein und Integration befürworten, aber Regelverstöße einfach nicht benennen, der spielt den Rechtspopulisten und Rechtsextremisten in die Hände. Das möchte ich ganz ausdrücklich nicht.
Geisel betrachtet die ergriffenen Maßnahmen von Polizei und Justiz als Erfolg. 2018 wurden 77 Immobilien beschlagnahmt, die einem libanesischen Clan zugerechnet werden, demselben, dessen Mitglieder wohl die 100 Kilogramm schwere Goldmünze im Berliner Bode-Museum geklaut haben. Die Polizei beschlagnahmte 7 Macheten, 159 Patronen, 59 Messer, über 500 Kilogramm unverzollten Shisha-Tabak, über 100 Autos und etliche andere Güter. Ähnliche Erfolge gibt es auch in anderen Bundesländern.
Viele dieser Fälle betreffen allerdings kleinere Delikte und Ordnungswidrigkeiten. Mit organisierter Kriminalität haben sie wenig bis nichts zu tun. Überhaupt haben Clans nur einen vergleichsweise kleinen Anteil an der organisierten Kriminalität. Laut Lagebild des Bundeskriminalamtes machten sie 2018 rund 8,5% aller Verfahren aus. Und das bei hohem Verfolgungsdruck.
Die arabischen Clans stehen derzeit besonders im Rampenlicht. Andere Gruppierungen, die stärker im Verborgenen agieren, gelten aber als erheblich mächtiger und gefährlicher.
Das Problem? Die Berichte zur organisierten Kriminalität beleuchten, wie alle polizeilichen Statistiken, nur das sogenannte Hellfeld. Das heißt, die Dinge, die der Polizei bekannt sind.
Wie kommt ein Bild von einer kriminellen Organisation in einem Gebiet zustande? Die Polizei wird ermitteln, dann gibt es Statistiken, Lageberichte, Lagebilder und die gehen nach oben, kommen zu den politischen Entscheidern und ziehen dann die Konsequenzen.
Sandro Mattioli ist Mafia-Experte und Vorsitzender von Mafia Nein Danke, der wichtigsten Anti-Mafia-Organisation in Deutschland.
Jetzt ist es in Berlin so, dass im LKA Berlin die Beschäftigung mit der italienischen Mafia keine besondere Rolle mehr spielt. Es gibt de facto niemanden, der explizit für die italienische organisierte Kriminalität in Berlin zuständig ist. Und damit hat das als Konsequenz auch, dass sie im Grunde nicht existiert. Mir liegen Akten vor, in denen immer wieder Bezüge nach Berlin hergestellt werden. Ich weiß auch von Leuten, die angeworben werden sollten für bestimmte Gruppen. Das heißt, wir beobachten hier Mafia-Aktivitäten. Das ist aber, sind Informationen, die sind sozusagen nicht polizeilich hart, sondern das sind Erfahrungswerte, die bei uns ankommen.
Längst hat sich die italienische Mafia in vielen Teilen Deutschlands ausgebreitet, vor allem in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Schätzungen zufolge leben hierzulande einige tausend Mafiosi. Anders als noch vor einigen Jahren vermeiden sie es, durch Morde oder andere Gewaltdelikte aufzufallen. Sie agieren möglichst unter dem Radar und haben sich im legalen Wirtschaftsleben etabliert, im Baugewerbe etwa oder in der Gastronomie. Viele gelten als respektierte Bürger. Sandro Mattioli.
Ein Beispiel: In Italien ist ein Gastwirt aus Stuttgart festgenommen worden, der schon in den 90ern auffällig geworden ist und wegen Steuerhinterziehung auch angeklagt worden ist damals, mit eindeutigen Mafia-Bezügen, der aber in der Folge weiter in Stuttgart seine Geschäfte machte. Dieser Gastwirt ist jetzt wegen Mafia-Zugehörigkeit inhaftiert und verurteilt worden, hat in Baden-Württemberg Immobiliengeschäfte gemacht, beispielsweise mit dem Bürgermeister einer Gemeinde im Umland von Stuttgart. Dieses Geschäft ist nicht vollendet worden, weil er vorher festgenommen worden ist, aber es zeigt, dass da eine erhebliche Struktur da ist, die jetzt überhaupt nicht im kriminellen Milieu zu suchen ist. De facto ist dieser Bürgermeister dafür nicht belangt worden. Die Ermittlungen dazu sind nicht weitergegangen, sondern man hat eben halt, nachdem dieser Mann in Italien festgenommen worden ist, im weitesten Sinne das Ganze auf sich beruhen lassen.
100 Milliarden Euro. So viel Geld wird Schätzungen zufolge jedes Jahr in Deutschland weiß gewaschen. Eine gigantische Summe. Doch damit soll nun Schluss sein. Zum 1. Januar 2020 hat die Bundesregierung die neue EU-Geldwäscherichtlinie umgesetzt. Die soll es Kriminellen erschweren, ihr illegal verdientes Geld in den legalen Wirtschaftskreislauf zu schleusen. Um Geldwäsche zu verfolgen, wurde schon 2001 die Financial Intelligence Unit gegründet, kurz FIU. Banken, Notare, Immobilienmakler oder Juweliere sollen seitdem verdächtige Transaktionen ihrer Kunden an die FIU melden. Die Verdachtsfälle werden dort bewertet und, wenn sie sich erhärten, an die Polizei weitergeleitet.
In der Praxis herrscht bei der Anti-Geldwäsche-Einheit allerdings Land unter. 2017 wurde die Behörde vom Bundeskriminalamt zum Zoll verlegt, um die Schlagkraft zu erhöhen. Doch die Mitarbeiter versinken in Aktenbergen. Fast 80.000 Verdachtsmeldungen sind zuletzt pro Jahr eingegangen. Mehrere 10.000 stapeln sich unbearbeitet auf den Schreibtischen.
Die Grundprobleme, die eigentlich sich abgezeichnet haben, schon bei der Entwicklung der FIU, also bevor sie überhaupt an den Start gegangen sind, sind bis heute noch nicht behoben.
Kritisiert Frank Buckenhofer, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, Bezirksgruppe Zoll.
Dazu gehört im Wesentlichen, dass bei der FIU zwar eine Vielzahl von kompetenten Beschäftigten eingesetzt sind aus dem Bereich der Finanzwirtschaft und aus anderen Bereichen, die auch Ahnung haben von Finanztransaktionen, aber es sind nicht ausreichend Leute mit kriminalpolitischem und kriminalistischem Sachverstand dort. Denn ich muss natürlich wissen, wie funktioniert Geldwäsche, wie ist das Verhalten der Täter, wie funktionieren die Vortaten der Geldwäsche.
Experten sind auf dem Arbeitsmarkt rar und teuer. Und die Behörden stehen in Konkurrenz mit Unternehmen, die häufig höhere Löhne zahlen. Damit nicht genug. Die Anti-Geldwäsche-Einheit habe auch zu wenig Zugang zu Informationen, klagt Frank Buckenhofer.
Wenn der Auftrag der FIU ist, dahingehend zu prüfen, ob es einen Hintergrund im Bereich der organisierten Kriminalität gibt, dann muss sie auch auf viel mehr sensible Daten zurückgreifen können. Die Daten müssten von den Staatsanwaltschaften kommen, die Daten müssten von den Polizeibehörden kommen, und zwar umfangreicher, als das bisher der Fall ist. Und sie müssten letztendlich auch, darüber muss man ernsthaft nachdenken, auch auf Daten der Geheimdienste zurückgreifen können.
Künftig wird die FIO wohl sogar noch mehr Arbeit bekommen. Von den knapp 80.000 Verdachtsmeldungen im Jahr 2018 stammen fast alle aus dem Finanzsektor, von Banken und Finanzdienstleistern. Immobilienmakler hielten dagegen gerade einmal 31 Transaktionen für verdächtig, Notare 8, Wirtschaftsprüfer 2. Und das in ganz Deutschland. Mit dem neuen Geldwäschegesetz sollen nun auch sie stärker in die Pflicht genommen werden.
Und wenn Sie die traurige Situation zum Beispiel im Stadtstaat Berlin angucken, da gab es früher einen Wirtschaftssenator, der bei der Linken war, jetzt ist es gerade eine grüne Senatorin. Beide Parteien erklären sich ja immer so als Schild und Speer im Kampf gegen die Geldwäsche. Ist es halt ernüchternd, da sitzen wirklich auf 5 Planstellen, da sind 1 bis 2 immer krank, Leute rum, die zigtausende Gewerbeunternehmen, die unter das Geldwäschegesetz fallen, durch Prüfungen, Vorortprüfungen etc. prüfen sollen.
Michael Findeisen war als Referatsleiter im Bundesfinanzministerium lange für Geldwäsche zuständig und engagiert sich heute bei der Bürgerbewegung Finanzwende, eine Art Foodwatch für die Finanzwelt.
Und das ist ein Problem, das in dieser Dichte in Deutschland nur vorhanden ist, weil halt der Föderalismus der Bundesebene relativ wenig Möglichkeiten gibt, hier durchzugreifen. Die Länder stellen sich auf den Standpunkt, wir haben nicht die notwendigen Ressourcen, unsere Haushalte sind ohnehin, was Personal anbelangt, angespannt. Es fehlt am Personal, nicht nur von der Menge her, sondern auch an den Qualifikationen.
Auch Notare werden in Deutschland praktisch nicht kontrolliert. Dabei spielen sie bei Immobiliengeschäften eine zentrale Rolle. Sie dürfen einen Kauf nur beurkunden, wenn sie den Fluss des Geldes belegen können. Bei Verdachtsfällen sollen sie die FIU informieren. Schätzungen von Transparency International zufolge werden 15-30% aller kriminellen Vermögen in Immobilien investiert. Das wären in Deutschland jährlich mehrere Milliarden Euro. Michael Findeisen fordert deshalb, dass Notare besser kontrolliert werden sollten.
Und ich kann Ihnen sagen, auch aus der Praxis als Bankenaufseher, Sie müssen da nicht jeden Notar kontrollieren. Wenn wenigstens angefangen werden würde, hier diese Notare zu überprüfen, da reichen wenige Fälle, das geht wie ein Lauffeuer um, dann wird sich auch das Verdachtsmeldeverhalten bei Notaren erheblich verbessern.
Das neue Geldwäschegesetz hat ein weiteres großes Manko: Bargeld. Kein Land in Europa gibt so viel Bargeld heraus wie die Deutsche Bundesbank. Und in wohl keinem anderen Land genießt Bargeld ein so großes Ansehen. Dabei spielt es für die organisierte Kriminalität eine enorme Rolle. In Italien und vielen anderen Ländern Europas sind deshalb Barzahlungen ab 3.000 Euro nicht mehr erlaubt. In Deutschland können Luxusautos oder Immobilien dagegen bis heute problemlos Cash bezahlt werden. Und keiner weiß, wo das Geld herkommt.
Hier wird ja immer in Deutschland so das Bild suggeriert, die Kriminellen, die investieren oder transferieren heutzutage mit digitalen Währungen, Cyber Money, Bitcoins etc. pp. Dieses Phänomen gibt es, aber das ist vom Volumen her randständig. Dieses Bargeld spielt nach wie vor eine ganz zentrale Rolle. Und das können Sie in Deutschland nicht diskutieren. Sie kennen die Diskussion von AfD bis zur Linken, schreien alle hoch. Und wenn Sie diese Diskussion verfolgen im Bundestag, das ist wirklich wie Psycho. Niemand wagt es überhaupt, hier dieses Thema anzufassen.
Nicht nur bei der praktischen Bekämpfung der organisierten Kriminalität, kurz OK, gibt es Defizite. Auch bei der Forschung läge vieles im Argen, sagt Professor Arndt Sinn.
Es gab im Jahr 2018 einen Forschungsbericht, da ist die OK-Forschungslandschaft beleuchtet worden und evaluiert worden. Und da hat die OK-Forschung verheerend abgeschnitten. Man hat uns also bescheinigt, dass wir insulär arbeiten würden und dass die deutsche Forschung zur OK-Forschung international kaum einen Beitrag leistet.
Sinn, OK-Forscher an der Universität Osnabrück, sieht die Gründe dafür freilich weniger in der mangelnden Qualität der Forscher als in fehlenden Ressourcen.
Es gibt aber in Deutschland kein, wie in anderen Ländern, ein Forschungszentrum organisierte Kriminalität, wo man vielleicht solche Forschungen auch bündeln könnte. Selbst wenn die Ressourcen aber da sind, brauchen sie ja den Feldzugang, wie man so schön sagt. Feldzugang heißt, sie brauchen Zugang zu Akten.
Den gibt es aber häufig nicht. Polizei und Staatsanwaltschaften stellen ihre, zum Teil geheimen, Ermittlungsergebnisse ungern zur Verfügung. Zudem kocht jedes Bundesland sein eigenes Süppchen. Dabei wäre es fraglos wichtig, organisierte Kriminalität besser zu erforschen.
Also wenn ich jetzt einen Drogenhändler habe, der auf der A1 mit 2 Kilogramm Haschisch aufgefunden wird, dann wird er dafür bestraft, natürlich. Was haben Sie gewonnen an der Stelle? Gegen OK? Nichts. Gar nichts. Sie haben einen Drogendealer rausgeholt und haben 2 Kilogramm Marihuana aus dem Verkehr gezogen. Die Organisation, die das alles ermöglicht hat, dass er von der A1 Richtung Osnabrück fahren konnte, gegen die haben sie gar nichts gemacht, weil dieser Kurier austauschbar ist. Wir schauen uns aber zu wenig an, wie sind denn diese Personen in diese Strukturen eingebunden, um dann auf langfristige Art diese Struktur zerstören zu können.
Drogenhandel ist nach wie vor das größte und lukrativste Geschäftsfeld der organisierten Kriminalität. So besagen es zumindest die offiziellen Zahlen. Vor allem mit Kokain lassen sich enorme Gewinne erwirtschaften. Und die Droge breitet sich massiv aus, europaweit, quer durch alle Bevölkerungsschichten.
Drogenhandel liegt in Deutschland vermutlich aber auch deshalb auf Platz 1 der ermittelten Straftaten, weil die Polizei sich hier auskennt. Seit Jahrzehnten hat sie Schmuggelrouten und Strukturen ermittelt. Deshalb kann sie hier auch immer wieder Erfolge vermelden. In anderen Bereichen, wie dem der Produktfälschungen, sieht es ganz anders aus. Schätzungen zufolge entfällt von den rund 790 Milliarden Euro, die das organisierte Verbrechen weltweit umsetzt, knapp die Hälfte auf Produktpiraterie. Ermittlungen gegen Fälschernetzwerke gibt es aber nur wenige. Arndt Sinn hat dazu geforscht, vor allem im Bereich Arzneimittel.
Das ist ein riesiger Markt, der aus meiner Sicht in Deutschland als auch international viel zu wenig beachtet wird. Die meisten illegalen Arzneimittel werden über den Online-Bereich vertrieben. Und interessant ist dort, da geht es ja nicht nur um die gefälschten Arzneimittel, um die gefälschten Blister, sondern da werden ganze Online-Shops gefälscht. Das heißt, die Shops sehen aus wie legal agierende Apotheken, in bestem Deutsch, in tollen Farben, in tollen Angeboten, mit toll hinterlegten Beipackzetteln und allem drum und dran. Und dann zu sehen, ist das ein legal agierendes Unternehmen oder ist das ein illegal agierendes Unternehmen, das ist für den Verbraucher kaum möglich.
Die EU versucht zwar schon seit Längerem, gegen gefälschte Medikamente und Online-Shops vorzugehen. Dennoch. Betrug mit Arzneimitteln ist für Kriminelle nach wie vor attraktiv. Er wird von der Polizei kaum verfolgt, damit ist das Entdeckungsrisiko niedrig. Wird schließlich doch ein Täter verurteilt, sind die Strafen erheblich niedriger als bei Drogendelikten.
Das ist ein Markt, bei dem unglaubliche Mengen an Produkten umgesetzt werden, bei denen sie Riesengewinnspannen haben, die größer sind als bei Kokain oder bei Heroin. Und es gab in Deutschland ja auch ein Verfahren, das war ein Potsdam-Komplex, wo organisierte Kriminalität eine Rolle gespielt hat. Und diese Tätergruppierung, die hatte in 2,5 Jahren 21 Millionen Euro generiert. Da sieht man mal, was das für Werte sind, die da geschaffen werden können.
Warum aber ist der Kampf gegen die organisierte Kriminalität so erfolglos?
Ein Grund: Ermittlungen gegen die OK sind aufwendig und personalintensiv und nicht immer führen sie zum Erfolg. Der Staat hat aber nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung und die müssen effizient eingesetzt werden. Ein Grund ist aber auch, dass sich nach den Anschlägen vom 11. September 2001 die staatliche Aufmerksamkeit von der organisierten Kriminalität zum Terrorismus verlagert hat. Und der weckt in der Bevölkerung noch größere Ängste. Kein Politiker will sich nach einem möglichen Anschlag vorwerfen lassen, zu wenig gegen Terrorismus getan zu haben. Die Risiken von organisierter Kriminalität sind dagegen für die Bürger häufig nicht unmittelbar sichtbar. Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei.
Die Oma, die quasi gerade am Geldautomaten war und 300 Euro abgehoben hat für den Enkel, der das Abitur bestanden hat, und sie muss jetzt durch den Essener Hauptbahnhof, die hat möglicherweise nachts Angst, durch den Essener Hauptbahnhof zu gehen, weil sie Sorge hat, dass man sie überfällt, ihr die Handtasche klaut und die 300 Euro weg sind. Während die organisierte Kriminalität ist für 99% der Menschen eine völlig abstrakte Kriminalität, von der sie eigentlich auch gar nicht betroffen sind in erster Linie. Sie merken das erst, wenn sie geprellt worden sind, weil man ihnen ein Auto verkauft hat, was aus Russland reimportiert worden ist mit gefälschten Papieren und zurückgedrehtem Tacho. Aber das merkt man erst viel später. Und selbst wenn man es merkt, dann denkt man, da hat mich ein Autohändler über den Tisch gezogen. Man hat noch nicht den Link zur organisierten Kriminalität. Das heißt, die organisierte Kriminalität ist so abstrakt, dass sie als politischer Werbeträger für Wählt mich, ich kämpfe gegen die organisierte Kriminalität eigentlich gar nicht wirklich geeignet ist.
Auch in Italien wurde die Mafia lange nicht ernst genommen. Erst als in den 70er und 80er Jahren reihenweise Richter und Staatsanwälte ermordet wurden, begann die Öffentlichkeit umzudenken und die Politik stärker dagegen vorzugehen. Seitdem steht die Mafia in Italien unter hohem Druck. Vielleicht zu spät. Denn längst hat sie sich tief in die Gesellschaft eingegraben. Der Mafia-Experte Sandro Mattioli.
Das hat man in Norditalien über Jahrzehnte gemacht und gesagt, das ist ein Problem von Süditalien, nicht von uns. Und inzwischen hat Norditalien mehr Mafia-Niederlassungen als Süditalien und größere Probleme. Also selbst bei der Expo in Mailand, wo man wirklich viel getan hat, um dafür zu sorgen, dass keine Mafia-Unternehmen von der Expo profitieren, ist es nicht gelungen. Das sollte uns eigentlich Mahnung sein. Ich kann nicht über alles sprechen, aber ich bekomme natürlich aus italienischen Akten Informationen, wo ich sehe, dass es Kontakte gibt zwischen Mafia und führenden Personen in unterschiedlichen Bereichen, die es definitiv nicht geben sollte. Das sind Dinge, die müsste man eigentlich in den Blick nehmen.
Vielleicht gibt es in Deutschland auch einfach eine zu große Toleranz bei der Definition von organisierter Kriminalität, was verfolgt und was toleriert wird.
Beim Dieselskandal haben sich zum Beispiel große Unternehmen systematisch bereichert, indem sie Gesetze gebrochen und Kunden betrogen haben. Spricht hier jemand von organisierter Kriminalität? Oder gar vom Volkswagen-Clan?
Auch Banken haben mit illegalen Geschäften systematisch und in großem Stil Geld gescheffelt und die Gesellschaft geschädigt. Siehe Panama Papers oder Cum-Ex-Skandal.
In all diesen Fällen hat die Politik zuerst gar nicht reagiert und als sie nicht mehr anders konnte, nur halbherzig. Michael Findeisen von der Bürgerbewegung Finanzwende sieht hier eines der zentralen Probleme.
Es ist irgendwie auffällig, dass Parteien im Deutschen Bundestag, die sich relativ wenig um Wirtschaftsverbrechen, weiße Kragentäter kümmern, und das ist hauptsächlich Organized Crime, plötzlich alle aufschreien, wenn es um Kleinkriminalität geht, da steht die AfD und die FDP gewehrfrei Fuß, da kümmern sie sich drum, um kleine Anfragen etc. pp., obwohl jede Maßnahme gegen Geldwäsche, die eine Verschärfung darstellt, von diesen Parteien abgelehnt wird.
Und so sieht die Bekämpfung der organisierten Kriminalität zuweilen eher wie ein Schaukampf aus, als wie konsequente und effektive Verfolgung.
Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei stößt mit seinen Forderungen immer wieder auf Granit. Seit Jahren fordert die Gewerkschaft der Polizei die Schaffung einer zentralen Finanzpolizei, um Geldwäsche und Finanzkriminalität endlich effektiv bekämpfen zu können.
Wir waren überrascht und erfreut, dass die erste Partei in Deutschland, die einen Beschluss gefasst hat, dass man eine Finanzpolizei braucht, die FDP war. Die zweite Partei, die diesen Beschluss gefasst hat, waren die Linken. Was uns dann allerdings auch überrascht hat, ist, dass die SPD auf ihrem Parteitag im Juni in Dortmund 2017 beschlossen hat, dass sie eine Finanzpolizei will, aber dass gerade die SPD nichts unternimmt, eine Finanzpolizei tatsächlich zu schaffen. Das wundert deswegen, weil man eigentlich denken könnte, dass die Parteien SPD und CDU/CSU, die nun über viele Jahrzehnte immer wieder die leistungstragenden Parteien in den jeweiligen Koalitionen waren, ein vitales Interesse daran haben müssten, dass diese Art von Bereicherungskriminalität, von asozialer Bereicherungskriminalität wirksam bekämpft wird. Und da erleben wir eher eine sehr schwach aufgestellte Politik, die zwar in den Sonntagsreden sagt, wir müssen diese Kriminalität wirksam bekämpfen, die auch die ein oder andere Gesetzeskosmetik betreibt, aber der Masterplan, der bleibt aus.
Schaukämpfe statt echter Maßnahmen? Wieso sich die Polizei mit der organisierten Kriminalität so schwer tut? Das war ein Feature von Peter Podjaworsek. Redaktion Martin Hartwig. Technik Martin Eichberg. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Es sprachen Eva Krüll und Markus Hoffmann.